Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. In Fulda gab es ein Treffen von Night Fever-Leuten, eine neue Bewegung, die seit dem Weltjugendtag 2005 in Köln entstanden ist, Anbetung und Mission zu halten. Radio Horeb überträgt oft diese Night Fever-Abende. Der Leiter dieser Initiative, Mitgründer, ist der Subregens Andreas Süß aus dem Priesterseminar in Köln. Zugleich arbeitet er für Berufe der Kirche im Erzbistum Köln. Er hat an diesem Wochenende auch zum Thema gesprochen, was ist unsere Berufung? Dabei hat er sich besonders an alle Mitwirkenden vom Night Fever gewendet. Sie hören jetzt diesen Live-Mitschnitt aus Fulda.
Ja, liebe Freunde hier in Fulda, von nah und fern, aus vielen Städten angereist. Schön, dass wir hier in der Schule zu Gast sein dürfen, um ja uns beschenken zu lassen, miteinander hier zu sein, um ja zu sehen, was unsere Berufung ist. Wir sind herausgerufen, als Christen Jesus berührbar zu machen. Die Evangelisierung ist das Kennzeichen der Kirche, das Ich gebe euch gleich etwas mit, was es eigentlich gar nicht geben dürfte, nämlich die Rede im Vorkonklave von Papst Franziskus. Er hat die Kardinäle dadurch überzeugt, dass er von einer evangelisierenden Kirche gesprochen hat, von einer Kirche, die hinausgeht an die Grenzen, die dadurch lebt, dass sie die frohe Botschaft verkündet und die Türen aufreißt, um offen zu sein, ja nicht nur aufreißt, sondern hinauszugehen, um die Menschen hineinzuholen, damit sie der Barmherzigkeit Gottes begegnen. Er hat die Kardinäle davon überzeugt, dass es nötig ist, dass unsere Kirche nur in dieser Gesellschaft noch bewegen kann, wenn sie evangelisierend ist, wenn sie die Freude, die frohe Botschaft zu den Menschen bringt und wenn sie hinausgeht an die Ränder, zu den Menschen, die vielleicht gar nicht glauben, die gar nicht verstehen können, was Jesus Christus ihnen sagen möchte, ihnen Brücken zu bauen, und zwar durch das eigene Zeugnis. Wenn die Kirche nicht herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, dann kreist sie nur um sich. Und das ist das, das spüren wir immer mehr in seinen Botschaften. Das ist das, was dem Papst so richtig auf den Geist geht. Kirche, die um sich kreist, die sich selbst bespiegelt, die nicht hinausschaut und sieht, was notwendig ist, die nicht teilhat am Leben der Menschen, die nicht die sieht, die wirklich, ja, diese Aufrichtung, die Heilung, die Tröstung, die Liebe Gottes ersehnen. Night Fever ist eigentlich das, was von seinem Grundgedanken genau das möchte. Night Fever möchte nach der Heiligen Messe hinausgehen, gestärkt vom Leib Christi, den wir empfangen haben, um den Menschen, die hier vorbeikommen an der Pfarrkirche, die eine ganz andere Abendplanung haben, die vielleicht noch ins Kino, ins Theater gehen wollen, um sie einzuladen, einen Moment innezuhalten, um eine Kerze zu entzünden, einen Bibelvers zu ziehen, das Wort Gottes sich sagen zu lassen, um vielleicht mit einem der Priester zu sprechen, sich segnen zu lassen, Fragen zu stellen, was sie immer schon nicht verstanden haben oder wo sie ganz konkret in ihrem Leben eine kleine Wegweisung sich erhoffen durch ein Gespräch mit den Priestern und vor allen Dingen auch ein wenig darauf zu hören, was Gott ganz konkret in ihrem Leben sie herausruft zu tun. Ich glaube fest daran, dass es einen Heilsplan Gottes gibt und dass jeder von uns Begabungen und Fähigkeiten hat, die Gott uns nicht umsonst verliehen hat, sondern wo er uns ausgestattet hat mit Gaben und Fähigkeiten, die er genau an dem Punkt, wo wir stehen, einsetzen können, um in diesem Heilsplan mitzuwirken. Und meine Erfahrung ist wirklich, ich hätte nie geträumt, dass ich mal hier in Fulda sein dürfte und zu so vielen Menschen sprechen könnte. Meine Erfahrung ist wirklich, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann kann er viel mehr wirken, als wir zu erträumen wagten. Wenn wir einen kleinen Schritt gehen, dann geht Gott 5 oder 10 Schritte. Das heißt, wenn wir uns einen Ruck geben, wenn Gott durch uns wirken kann, durch unsere helfende Hand, durch unseren aufmerksamen Blick, durch unser liebendes, aufrichtendes, heilendes Wort der Verzeihung, da wo wir jemanden verletzt haben oder wo wir merken, dass uns jemand verletzt hat, da können wir wirklich etwas bewegen. Anfang 2005 hat mich ein Satz persönlich sehr bewegt von Johannes Paul II., der gesagt hat, von der deutschen Jugend wird die Neuevangelisierung Europas ausgehen. Und ich hatte damals einen sehr kleinen Glauben. Ich habe gesagt, Heiliger Vater, du bist wirklich schon alt und krank. Die deutsche Jugend will alles andere. Ja, das war, als die Presse schrieb, der Heilige Vater soll endlich abdanken, was hat er uns noch zu sagen? Ich habe gedacht, die deutsche Jugend will alles andere, aber nicht neu evangelisieren. Sie will nicht die frohe Botschaft zu den Menschen bringen, sondern sie hat Interesse an vielen anderen Dingen, aber nicht daran. Aber ich wurde eines kleinen Glaubens überführt, denn was ist in diesem Jahr geschehen? Wir konnten auf dem Petersplatz sehen, dass die Jugend wirklich versammelt war in Scharen, um sich zu verabschieden von diesem Johannes Paul II., der die Jugend zusammengerufen hat auf der ganzen Welt durch die Weltjugendtage, Manila 4 Millionen, in ganz vielen Orten sie versammelt hat, weil er gespürt hat, dass die Jugend das Große will und dass sie teilhaben will am Heilsplan Gottes, dass sie mithelfen will, dass das Reich Gottes hier in dieser Welt wirklich wächst und Gerechtigkeit und Liebe, die Gott uns schenken will, auch hier spürbar und erlebbar wird durch sie. Und so konnte dann Johannes Paul II. Wohl mit seinem Sterben noch viel mehr bewirken als in seinem Leben, wo er so agil und unterwegs war wie kein anderer Papst zuvor. Denn er hat durch sein Sterben gezeigt, dass der Tod zum Leben dazugehört, den wir vor allen Dingen in Europa immer schön aus unserem Leben herausgebracht haben. Und er hat seine letzten Worte an die Jugend gesendet. Er konnte schon nicht mehr sprechen, aber er hat aufgeschrieben, ein ganzes Leben habe ich euch gesucht, jetzt seid ihr zu mir gekommen. Die Jugend der Welt, sie hat sich auf dem Petersplatz versammelt und ich kenne junge Menschen, die allein durch die Bilder, die sie im Fernsehen gesehen haben, es wurde ja nur noch über den Papst berichtet in den Medien, die Rosenkranz gelernt haben aus dem Internet, weil sie gesehen haben, dass da junge Leute Rosenkranz gebetet haben, die sich interessiert haben für den Glauben, weil sie gesagt haben, Mensch, das sind ganz normale, jugendliche, gut aussehende, also die können nicht alle irren. Und die sich von diesen Bildern im Fernsehen, im Internet, die sie gesehen haben, heute Tagesschau, überall war es zu sehen, der Papst, der jetzt in seinen letzten Tagen auf den Tod zugeht. Und die Bilder werde ich nicht vergessen, wo er das letzte Mal gesegnet hat auf dem Petersplatz. Er konnte nicht mehr sprechen, aber es war klar, er möchte noch eines tun, er möchte dieses versammelte Volk segnen. Und es wurde in diesem Jahr 2005 jemand Papst, von dem wir Deutschen nie gedacht haben, dass er Papst wird, nämlich Josef Ratzinger. Und allen Unkenrufen zum Trotz, er war ein Papst, der die Sehnsucht der Jugend verstanden hat. In seiner ersten Predigt sprach er davon, dass Jesus Christus nichts nimmt und uns alles schenkt. Dass wir keine Sorge zu haben brauchen, wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir darauf hören, was er mit uns vorhat, wo wir unsere Fähigkeiten einsetzen können für ihn, für sein Reich, dass er uns dann wirklich beschenken wird, reich beschenken wird mit seiner Liebe und wo wir miterleben können, dass er durch uns wirkt und dass er uns braucht, um in dieser Welt zu wirken. Weltjugendtag in Köln, wo er wirklich Wunderbares verstanden hat, die Jugend zu berühren und viele nicht verstanden haben, warum er über Eucharistie spricht. Unser Kardinal, den wir jetzt gerade verabschiedet haben in Köln, er hat dazu beigetragen, dass es zum ersten Mal bei einem Weltjugendtag überhaupt in einer Vigil eine Anbetung gab. Die Römer waren da dagegen, die haben gesagt, 1 Million Jugendliche aus der ganzen Welt, das geht gar nicht. Wenn es da eine Anbetung gibt, die werden da unten rumlaufen und der Hügel auf Marienfeld ist viel zu weit weg. Da oben das Allerheiligste, der Heilige Vater wird da alleine knien und die Jugend wird da unten rumlaufen. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich durfte in diesem Chor mitsingen und in dem Moment, wo das Allerheiligste, wo Jesus Christus gegenwärtig auf dem Altar war, durfte ich wirklich, ich bin Augenzeuge, sehen, wie die Jugend der Welt sich hingekniet hat. Und man konnte eine Stecknadel fallen hören, weil es so gefüllt war mit der Gegenwart Jesu Christi. Man hat gespürt, ja, Jesus ist da. Er berührt einen jeden, ein jedes Herz. Eine junge Frau hat damals dem Kardinal geschrieben und sich entschuldigt, dass Jesus in der Zeit nur für sie da gewesen ist, weil sie ihn so intensiv gespürt hat. Und er hat ihr dann zurückgeschrieben, tief bewegt, dass Jesus bei jedem so nah sein kann, wenn sie das Herz ihm öffnet. Der Kardinal hat dann bei der Weltbischofssynode, die zum Thema Eucharistie wenige Wochen später war, nach dem Weltjugendtag, gesagt, dass eigentlich nur vom Weltjugendtag geredet worden ist. Und er hat jetzt bei seiner Verabschiedung auch gesagt, dass genau dieser Moment der intensivste Moment seines Lebens bisher war, als Jugend der Welt, den Bischöfen, den Priestern, der ganzen Welt, der Medienwelt gezeigt hat, wer ihr Retter, wer ihr Erlöser, wer ihr König ist, Jesus Christus. Und vor ihm lohnt es sich, das Knie zu beugen und ja, ihm zu sagen, du bist der Herr und du bist der Retter meines Lebens und für dich will ich mein Leben geben. Für dich will ich mich einsetzen, für dich will ich alles schenken. Alles, was ich kann, was ich habe es von dir bekommen. Und ich will es dir hinhalten, dass du mir zeigst, wo du mich brauchst. Der Weltjugendtag in Köln, er war dann für viele Menschen so bewegend, vor allen Dingen für die Kirchenfernen. Weil junge Leute waren in den Zügen, waren unterwegs, haben gesungen auf den Plätzen, in den Straßen. Dass vor allen Dingen die Kirchenfernen danach kamen und sagten, hey, warum macht ihr nicht weiter? Wir vermissen die jungen Leute, die blauen Rucksäcke. Das war so grandios. Ja, also ich bin da in eine andere Stadt gefahren und jemand zuckte an meinem Ärmel und sagt, hey, hast du gesehen? Es gibt jetzt ein neues Heft über den Weltjugendtag. Und also die Jugend hat das Lachen in unsere Städte gebracht im Rheinland. Und ja, dieses total bezaubernde, frohe, begeisternde, was nur die Jugend schenken kann. Und als dann die Idee kam, Katharina Fassler hat mich damals angesprochen, ob es nicht weitergehen soll, ob wir nicht noch einmal so diese Begeisterung der geistlichen Zentren, die es damals gab beim Weltjugendtag in Köln, in Bonn, in Düsseldorf, ob wir die nicht weitertragen sollen, ob wir nicht in diesem Geist wie auf dem Marienfeld uns versammeln sollen um Jesus Christus. In dieser Offenheit, in der auch dann das Sakrament der Versöhnung gespendet wird, auf dem Marienfeld irgendwelche Kartoffelkisten oder Apfelsinenkisten, wo die Priester drauf gesessen haben und angesprochen wurden. In dem Moment, wo man die Stole anhatte, kamen sofort junge Leute und sagten, hey, darf ich bei dir beichten? Und die deutschen Priester waren total überfordert, so viele Beichten haben sie ihr ganzes Leben noch nicht gehabt. Und die Polizisten wurden nicht als Sicherheitskräfte gebraucht, sondern als Wegweiser. Wir haben damals gedacht, ja, lass uns das noch einmal feiern. Und nachdem erst der Pfarrer sagte, nee, also wir sagten, hey, Sie können Beichte hören an dem Abend, wir machen nochmal so eine Nacht wie beim Weltjugendtag, eine Vigil in der Tradition der Barmherzigkeitsabende der Gemeinschaft Emanuel. Er sagte, oh Gott, Beichten muss ich ja jeden Tag hören hier, also das ist, wissen Sie, wir sind hier Beichtzentrum, Franziskaner, die haben hier immer Beichtkirche in Bonn, was soll das? Und haben dann nochmal hingeschrieben, ich war damals studentischer Sprecher im Albertinum, nochmal Briefkopf, Kollegium Albertinum, Theologenkonvikt. Und dann kam dann, ja, okay, wir haben da einen Franziskaner, der ist ganz hier nur für den Weltjugendtag und der fand das gut eigentlich. Wir hatten ja auch so Italiener, die haben ja auch Beichtnacht gemacht und sind sogar mit dem Allerheiligsten auf die Straße gegangen, hier ein bisschen komisch. Aber gut, also wenn ihr wollt, noch einmal. Und wir haben direkt schon gespürt, dass es nötig ist, dass ganz verschiedene Gruppen zusammenwirken, so wie beim Weltjugendtag, ganz unterschiedliche Gruppen, Gemeinschaften und viele Priester, die dann noch Weltjugendtags begeistert waren. Und es war spannend, denn ich war damals ja noch selbst Theologiestudent, nach diesem Abend, der sehr gesegnet war, so wie heute auch, mit vielen verschiedenen Gruppen, die dann jeweils eine Stunde gestaltet haben, mit ihrer Spiritualität, mit ihren Gesängen, mit ihren Gebeten, hineingeführt haben in eine Christusbeziehung, kamen die Priester und sagten, hey, ihr müsst weitermachen. Das sind Gespräche, wir können euch nicht sagen, was wir gehört haben, weil wir sind ans Beichtgeheimnis gebunden, aber das sind so Gespräche, wie wir sie nicht in der Pfarrei haben. Und das hat uns auch als Priester so gut getan. Und dann haben wir gesagt, gut, also wir haben gedacht, wenn einer sich heute Abend neu zu Christus aufmacht, dann hat sich der Abend schon gelohnt. Aber wenn ihr sagt, wir haben gesehen, es waren 8 Priester und die hatten den ganzen Abend zu tun, und zwar ohne Pause, parallel, dann lass uns es nochmal anbieten. Wir haben gemerkt, dass wir einen Rahmen schaffen dürfen dafür, dass Jesus Christus wirkt. Die Menschen ließen sich gerne auf der Straße einladen. Wir tun es in ganz offener, freier Art und Weise. Darf ich dir eine Kerze schenken? Und viele Menschen sagen, ja, klar, ich weiß, ich bete für meine Mutter, für meine Schwester, für eine Prüfung, die ansteht. Man merkt sofort, dass alle Fassade abfällt und dass alles, was sie sonst an Coolness oder was auch immer mit sich tragen, dass es sofort klar ist, es geht um ihre Beziehung zu Gott. Und jeder hat diese Beziehung, das ist ganz spannend. Wir haben als Theologiestudenten viel gelernt über verschiedene Milieus, die wir noch erreichen als Kirche. Wir geben da Geld aus, dass uns Meinungsforscher, Institute sagen, wo wir als Kirche noch Menschen erreichen. Wir bei Night Fever sehen, wir erreichen eigentlich jeden. Ja, es ist ganz einfach. Wir müssen einfach einladen dazu, Gott zu begegnen. Und die Menschen sind tief berührt und wir erleben einfach, dass sie sich öffnen können, wenn sie merken, dass junge Menschen sie ansprechen, von denen man denkt, warum bist du heute Abend nicht im Kino oder im Theater oder in der Disco vielmehr? Kommt dann vielleicht danach noch. Aber dieses Zeugnis, das ihr gebt als junge Menschen, das ist so stark, weil die Menschen spüren, dass ihr ein Gefühl, ein Gespür habt dafür, was wahr ist. Ihr habt euch noch nicht wie vielleicht manche Erwachsene abgegeben mit dem, was man halt tut, wo man ein Gesicht, ein Pokerface aufsetzt, um das zu tun, was andere tun, sondern sie spüren, dass wenn ihr dort versammelt seid um Jesus, wenn ihr eure Gebete vor ihn bringt, wenn ihr einladet, wenn ihr da vorne kniet, da braucht man keine Hinweisschilder, Achtung, hier steht das Allerheiligste auf dem Altar, bitte knien Sie sich hier hin, sondern ja, wenn da junge Menschen knien, wenn junge Menschen anbeten, wenn junge Menschen ja spürbar von Jesus erfüllt sind, sich von ihm anblicken lassen, von ja, wenn man merkt, seine Liebe strahlt in eurem Antlitz wieder, wenn ihr so berührt von ihm seid, dass ihr strahlt, dann ist das so ein Glaubenszeugnis, dass die Menschen wirklich in die Knie gehen und wie ihr anbetet. Das Zeugnis der Jugend, und da hat Johannes Paul II. Recht behalten, es ist das Zeugnis, was diese Welt verändert. Ich war dann noch eine Zeit in Freiburg im Studium, weil ich durch den Weltjugendtag im Zwischensemester fertig geworden bin und hatte überhaupt nicht vor, Night Fever dorthin zu bringen, aber es war einfach so, dass es einen Gebetskreis gab, der sich gerade auflöste, weil die Leute in andere Städte gingen und es wurde gerade die Altarinsel neu gestaltet in Freiburger Münster und diejenigen kamen dann immer ins Theologenkonvikt, wo ich halt in dem Semester gewohnt habe. Und irgendwie, wie das so ist in Freiburg, Weinfest, dann trinken wir auch nochmal einen Schoppen Wein auf dem Platz ums Münster rum. Und ich habe gesagt, ich fahre am Samstag mal nach Bonn zum Night Fever, ihr könnt ja vielleicht mal mitkommen. Und dadurch kam Night Fever nach Freiburg und es war klar, das ist etwas, was so universal ist, weil Gott wirkt, weil wir nicht ja das bewirken können, was dort geschieht, sondern Jesus Christus ist der Herr des Abends und er berührt die Herzen der Menschen. Er hat sie schon längst angezogen und eingeladen, noch bevor wir sie angesprochen haben. Und es kamen dann Anfragen aus Erfurt, aus Mainz, aus Köln und man merkte, das ist etwas, was sich ausbreitet. Zum großen Erstaunen der Priester, die gar nicht glauben konnten, dass es junge Menschen ein ja, Ansinnen sein könnte, einzuladen in die Innenstadtkirche, einzuladen zur Anbetung, einzuladen zum Sakrament der Beichte. Professoren konnten es lange nicht verstehen, vielleicht bis heute nicht, dass Jesus Christus wirkt in dieser Welt und dass er wirkt durch seine Gegenwart und dass er die Herzen der Menschen berührt und dass sie genau spüren, was wahr ist, dass er die Wahrheit und der Weg und ihr Leben ist.
junge Menschen, die es dann in Deutschland erfahren haben, haben es dann auch noch in andere Länder getragen. Der Dennis Möller, der danach mir Night Fever in Bonn geleitet hat, wir schauen immer, dass es junge Leute sind, die es leiten, Ehrenamtliche. Der ging dann nach Kanada, ist ausgewandert, um dort Imker, Bedarfswaren zu verkaufen. Und ich habe ihm gesagt, Dennis, vielleicht hast du Lust, die Idee mitzunehmen nach Kanada. Und er sagte, Andreas, Kanada ist ein Riesenland mit keinen solchen Städten, wie wir die haben. Man kann vermutlich nicht so leicht Leute einladen. Auf der Straße, da ist nämlich abends keiner. Und den dritten Menschen, den er dort kennenlernt, ist der für die Hochschulpastoral Verantwortliche, dem er von Night Fever erzählt. Und er sagt, Dennis, that's what we want to do in all our universities. Also in 6 Universitäten wurde auf einen Schlag Night Fever gefeiert, auf dem Campus, wo die jungen Menschen sind. Gott kann unendlich viel wirken durch uns, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Night Fever kam auf diese Art und Weise auch nach Australien, kam auf diese Art und Weise auch nach Bangkok, nach Thailand, kam auf diese Art und Weise auch in ja fast alle europäischen Länder. Wir haben heute Leute aus Brasilien da, die gesagt haben, hey, lass uns in Brasilien rumfahren. Heute Nacht ist auch Night Fever in Brasilien, gestern war es in New York, in der Kathedrale von New York. Und man sieht, wie Gott unendlich wirken kann. Ich habe meinem Bischof, Kardinal Meissner, erzählt, Herr Kardinal, es gibt junge Menschen, die Night Fever in der Kathedrale feiern wollen von New York. Er sagt, Herr Sobregens, das kann nicht sein, die Kathedrale wird gerade restauriert. Ich habe gesagt, jawohl, Herr Kardinal, das wird so sein. Er wusste es, weil die Kölner Feuerwehr gerne in die Kathedrale gegangen wäre. Irgendwie hat er das dann mitbekommen. Und ich sah dann Bilder von dem ersten Night Fever in der Kathedrale von New York mit Gerüsten, mit Flatterbändern und auch bald einen Film. Und ich fragte dann, was war los? Ja, wir haben das als Facebook-Einladung gemacht und es waren schon 200 Leute auf Facebook, die dorthin kommen wollten. Wir sollten eigentlich nur eine Seitenkapelle bekommen, aber als dann so viele Leute kommen wollten, hat man uns doch das Hauptschiff gegeben. Und die Elektriker waren eigentlich dann gar nicht dafür, weil sie sagten, es ist noch gar nicht die richtige Beleuchtung und so weiter. Aber alles wurde dann umgewälzt, dass an dem Abend Night Fever in der Kathedrale sein konnte. Das ist wirklich meine Erfahrung, dass Gott wirken kann, wenn wir den ersten Schritt tun. Und wenn wir an die Herzen der Innenstadtpfarrer klopfen und sagen, heute soll ich, oder vielleicht in ein paar Wochen, man muss ja immer das deutsche Ordnungsdenken auch noch berücksichtigen, aber bald soll in dieser Kirche Jesus berührbar sein. Papst Franziskus hat einen Monat Vorlauf, mit einem Monat Vorlauf in der ganzen Welt eingeladen, vom 28. auf den 29. August, 24 Stunden vor Gott. Für Gott, 24 Stunden für Gott. Und er hat darum gebeten, dass es in diesen Kirchen 24 Stunden Anbetung und Beichte gibt und dass dazu auch eingeladen wird. Es ist wunderbar, dass der Papst diese Initiative startet, dass er möchte, dass wir wirklich an die Grenzen der Gesellschaft gehen, an die Grenzen der Menschen, die sonst nicht beachtet werden, dass wir ihnen eine Chance geben, diese Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. Und das ist so vieldimensional, dass vermutlich Gott allein weiß, was an diesem Abend alles geschieht. Ich kann nur sagen, für die Priester ist es so ein Segen, dass sie nicht nur gebraucht werden als Abordner von Akten, Unterzeichner von Spendenquittungen und Auszahlungen oder Einzahlungen, sondern dass sie in ihrer Eigenschaft als Seelsorger, als Sakramentenspender gebraucht werden. Und wir haben nie eigentlich Probleme, Priester zu finden, denn obwohl sie noch 3 Messen am Sonntag haben und 2 Vorabendmessen, kommen sie zum Beichthören. Wenn ihr Priester in ihrem Dienst stärken wollt, dann geht zu ihnen beichten. Die Priester merken wirklich, dass Jesus ihnen Menschen sendet und dass Jesus durch sie wirken will, wenn er das Sakrament der Versöhnung von Gott erbittet für jeden Einzelnen. Und es ist wunderschön zu sehen, was durch Night Fever geschieht, denn die jungen Menschen merken, dass sie eine unendlich wichtige Aufgabe in der Kirche haben. 1300 Abende, von denen wir wissen, haben schon im Sinne von Night Fever stattgefunden und viele, viele, von denen wir vermutlich nicht wissen, viele, die auch als Barmherzigkeitsabende schon vorher stattgefunden haben oder in anderen Formen geschehen. Und wo es klar ist, dass die jungen Menschen dort einladen und die jungen Menschen dort Christus berührbar machen und die jungen Menschen die Priester bitten zu predigen und die Messe zu feiern und das Sakrament der Versöhnung zu spenden. Und ich glaube nicht, dass wir irgendeine Kirche in unserem Land schließen müssen oder gar abreißen müssen, sondern ich träume wirklich davon, dass die Kirchen voller Gebet sind, wenn wir einmal das leben, was das Zweite Vatikanische Konzil schon uns gesagt hat, nämlich dass jeder Getauft und Gefirmte den Auftrag hat, das Evangelium der frohen Botschaft zu verkünden. Und es darf eigentlich keinen geben, heute hier in Fulda oder auf der ganzen Welt, der nicht diese Barmherzigkeit Gottes erfahren hat und dann auch diese Barmherzigkeit Gottes verkündet. Jesus Christus hat uns Gott als den barmherzigen Vater vorgestellt und nicht, weil er gerade Langeweile hatte und gesagt hat, Mensch, ist heute nichts anderes, was ich erzählen kann, sondern weil das ein Hauptanliegen ist von Gott. Es darf keinen geben, der nicht weiß, dass sein Leben von Gott getragen ist und dass, egal was er angestellt hat, Gott ihn wieder neu einlädt, seine Barmherzigkeit zu empfangen. Und die kleine Therese sagt, wenn wir alle Sünden der Welt begangen hätten, sie wären im Meer der Barmherzigkeit Gottes nur ein kleiner Tropfen. Ja, der Teufel, der hat die größte List darin, dass er uns das Gefühl gibt, wenn wir gefallen sind, wenn wir uns von Gott entfernt haben, dass er uns dann in Versuchung führt, dass wir nicht wieder aufstehen können oder dass wir uns so weit von Gott entfernt hätten, dass wir nicht mehr zu ihm kommen können. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Das heißt, wenn wir gefallen sind, dann dürfen wir genauso wie als Kind, als wir hingefallen sind und uns wehgetan haben, sofort aufstehen und zur Mutter rennen, zum Vater rennen und dann nimmt er uns wieder auf den Arm und trocknet unsere Tränen. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott barmherzig ist, dann dürfen wir sofort wieder aufstehen, nachdem wir gefallen sind, nachdem wir uns von ihm entfernt haben, nachdem wir andere verletzt haben und sofort wieder zu ihm gehen und seine Barmherzigkeit erbitten. Es gibt nichts, was wir tun können, was uns so weit entfernt, dass Gott uns nicht wieder aufrichten will. Denkt an das Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo er mit weit geöffneten Armen dem verlorenen Sohn entgegengelaufen kommt, nachdem er schon Ausschau gehalten hat und ihn wieder an sein Herz drückt und sagt, du warst tot und lebst wieder. Wir wollen ein Festmahl halten. Er steckt ihm einen Ring an den Finger, er zieht ihm ein Gewand an, er gibt ihm eine neue Würde als Kind Gottes zurück. Und das ist das, was Night Fever will. Night Fever will die Menschen, die bedrückt denken, Gott kann nichts mehr mit mir anfangen. Gott ist bestimmt total sauer auf mich, weil ich seine Pläne mit ihm nicht erfüllt habe. Weil all das, was er mir geschenkt hat, weil ich das nicht eingesetzt habe für ihn. Gott gibt uns einen neuen Anfang. Und Gott gibt uns heute, hier und jetzt, einen neuen Anfang, dadurch, dass er uns seine Barmherzigkeit schenkt. Und dieser Papst Franziskus, ich glaube, ja, er will das wirklich. Er will die verkündigende Kirche, die hinausgeht und das Wort Gottes verkündet, das Wort Gottes der Barmherzigkeit. Die frohe Botschaft, dass es keinen gibt, für den Jesus Christus seinen Tod und seine Auferstehung, sein Leiden am Kreuz nicht einsetzen will, dass er vor Gott gerecht ist. Gott ist unser Verteidiger beim Vater. Er tut zu dem Guten, was wir getan haben, sein Erlösungswerk hinzu. So können wir vor Gott stehen und ihm dienen. Und ich fände es sowas von egoistisch, wenn wir, die wir das jetzt alle gehört haben, wenn wir es nicht vorher schon wussten, wenn wir das nicht weiter sagen, wenn wir da draußen die Leute rumlaufen lassen und sagen, dass ich weiß, dass Gott barmherzig ist. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass Gott mich erlöst hat, aber ich sag's euch nicht. Tragt doch bitte eure Last mit euch rum. Ja, ich gehe jetzt gleich und lasst mir das Sakrament der Versöhnung spenden und dann habe ich einen Neustart. Dann darf ich nämlich wieder gerecht vor Gott sein. Dann darf ich wieder als Kind Gottes mein Haupt erheben voller Freude, weil ich weiß, dass Gott mich liebt, dass Gott barmherzig ist und dass Gott mich wieder voll einsetzt in seinem Heilsplan. Und ich weiß, was Gott mit mir vorhat und ich habe es verstanden, dass er mir seine Gaben geschenkt hat, damit nicht, dass ich da um mich kreise und denke so, hey, total cool, was ich alles kann, sondern dass ich die für die anderen einsetze. Und ich glaube, jeder von euch weiß, dass es nichts Schöneres gibt, als sich zu verschenken, wenn ich merke, dass die anderen von dem, was ich bekommen habe, auch spüren, dass ich ihnen mithelfe, neu ihre Berufung und ihre Liebe zu Gott zu entdecken. Und ich glaube, dass wir da wirklich aufeinander verwiesen sind, ja, weil jeder ist auf dem Weg mit Gott, aber jeder spürt das wieder mal ein bisschen stärker und mal ein bisschen weniger stark und fühlt sich ein bisschen weniger nah. Und da braucht's den anderen, der mir sagt, hey, ich habe Gott wirklich erfahren. Und Gott ist da. Und er stärkt mich und er beruft uns. Und er braucht uns. Und das ist etwas Wunderbares, was ich immer wieder erlebe durch Night Fever, dass wenn wir uns dann nach dem Abend noch einmal, nachdem alles abgebaut ist, zusammenfinden und Gott danken für das, was er getan hat. Wo jeder erzählt, hey, da war eine Frau, die war ganz, ganz bewegt davon und hat sich bedankt. Und ich durfte das erleben. Sie kam, nachdem sie erst unsicher war, ob sie in die Kirche geht und sagte, hey, ich habe nur das und das und das zu tun. Beim Lidl gibt's gerade das und das günstiger, ja? Muss ich unbedingt hin? Nein! Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie ein paar Minuten in die Kirche. Und gerade die ist total lange drin geblieben und kam total gesegnet hinaus. Eine junge Frau, die in einer Stadt mitverantwortlich ist für Night Fever, die hat mir neulich geschrieben und hat gesagt, Andreas, ich war eigentlich unzufrieden mit mir, mit dem Abend, weil ich selber zu wenig gebetet habe, habe nur organisiert und dann war ich schon traurig. Und dann habe ich die Fürbittkiste vorne aufgemacht, wo die Leute hineinlegen können, ihren Dank, ihren Lob, ihre Bitte vor Gott getragen haben, die Schwestern dann in den verschiedenen Städten als Anliegen vor Gott immer weiter tragen, als unsere kontemplative Säule. Und sie hat in dieser Fürbittkiste einen 100-Euro-Schein gefunden. Und sie sagte, 100 Euro, das ist eine große Spende. Manchmal wird da Geld reingeworfen, obwohl wir ja eigentlich die Barmherzigkeit Gottes auch verschenken wollen und gar kein Geld wollen. Und daran hing noch ein Post-it-Zettel mit den Worten handgeschrieben, ich war auf dem Weg ins Bordell, dann habt ihr mich eingeladen. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und dann hat er das nach Hause durchgestrichen und hingeschrieben, dorthin, wohin ihr mich eingeladen habt. Ein kleines Erlebnis dessen, was Gott tun kann an dem Abend. Und auch die Schwestern, die sagen es uns immer wieder, ihr müsst weiter Night Fever feiern. Denn die Menschen bringen ihr ganzes Leben, ihre ganze Sehnsucht, aber auch ihre Schuld vor Gott. Was Gott an diesem Abend tun kann, vielleicht werden wir es eines Tages sehen. Aber zu sehen einfach, da kommen so viele begeisterte Menschen aus der Kirche heraus, das ist unsere Freude und unsere Gnade, dass wir das erleben können. Und ich glaube, dass wir haben heute Morgen mit den 180 Begeisterten, die im Moment hier im Priesterseminar zu Gast sein dürfen, fürs Night Fever Weekend, gefeiert unser Morgenlob vor einer Darstellung, die dort im Hochchor sich befindet, hier im Fulderer Dom, die Einsetzung der Heiligen Eucharistie beim Abendmahl. Und darüber ist ein Vorhang zu sehen, ein Vorhang, der zur Seite weht. Eine durchaus übliche Darstellung, dass eigentlich etwas Heiliges und so Wunderbares gezeigt wird, dass es unseren menschlichen Augen unzugänglich sein müsste. Aber wir haben die Möglichkeit, einen besonderen Kairos, einen besonderen Augenblick zu sehen, was Gott tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist diese Anbetung bei Night Fever, dieses Erlebnis, dass Gott die Menschen gerecht macht, ein paradiesischer Anblick. Ein Vorgeschmack auf das Paradies. Wir dürfen vor Gott kommen, mit unseren Sorgen und Anliegen, egal wer wir sind, welcher gesellschaftlichen Schicht wir angehören, was wir können, wie wir angesehen sind. Und Gott wirkt ganz konkret, kraftvoll in dieser Kirche. Und wir haben die Gnade, das mitzuerleben. Ich glaube, dass Gott wirklich eine neue Initiative startet, seiner Barmherzigkeit. Und ganz unterschiedliche Gruppen wirken miteinander. Als wir das erste Neidfieber gefeiert haben im Speyerer Dom, an einem Termin, den Bischof Wiesemann festgelegt hat, wo ganz viele gar nicht konnten aus dem engeren Kernteam, hatte ich wirklich großen Bammel, weil ich gedacht habe, der Speyerer Dom ist jetzt nicht einer der kleineren Kirchen Deutschlands, sondern ein Riesendom. Und ich dachte wirklich, Jesus, wie soll das gelingen? Also der Vorsitzende der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz will sich Neidfieber angucken und zwar feiert mit uns die Messe zu einem Termin, den es sonst nicht gibt. Also ein Gottesdienst, der nicht die Vorabendmesse ist, sondern ein zusätzlich angesetzter Termin. Und ich habe echt intensiv gebetet, weil ich gedacht habe, wir blamieren uns hier zu Tode mit, weiß ich nicht, 30 Mann Team. Aber der Dom war gut gefüllt, als wir einzogen. Und ich dachte, Jesus, du bist groß und wunderbar und ich preise dich. Aber dann geschah im Laufe des Abends wirklich Wunderbares, denn diese Veranstaltung, dieses Neidfieber, war parallel zum Brezelfest, was in Speyer an diesem Abend stattfand. Und es sollte ein weltlicher Weltrekord ermöglicht werden, nämlich über 1000 Frauen im Dirndl im Festzelt. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Jesus hat einfach all diese Menschen eingeladen. Wir haben ein bisschen mitgeholfen dann vor dem Dom. Und der Dom war also voller Damen im Dirndl. Die Jungs sind dann hinterhergelaufen. Und Bischof Wiesemann, der eigentlich gerade aus Lourdes kam und mir sagt, Herr Suprigens, haben Sie Verständnis? Ich muss noch die Tasche packen, ich fliege morgen zum Weltjugendtag nach Rio. Ich sage, ja, bleiben Sie doch noch ein bisschen, es fängt jetzt an, Neidfieber. Und wir versammeln uns in Jesus und wir laden die Leute ein hier in ihre Kathedrale. Die Leute sind so reingeströmt, dass er gar nicht aus seiner Kathedrale herauskam und den ganzen Abend geblieben ist, bis 24 Uhr. Ich weiß nicht, wann er die Tasche gepackt hat, aber er kam dann außer Atem in die Sakristei, als wir uns vorbereiteten auf die Komplett und sagte, wunderbar, fantastisch, da kommen Leute, die ich nie sonntags in der Kirche sehe und es ist traumhaft. Und ich habe wirklich gesehen, wie Leute ihre Bierdosen in die Taschen gesteckt haben und die haben gebetet. Und er hat es dann auch überall erzählt, auch hier dann in Fulda bei der Bischofskonferenz, zur Freude seiner Mitbrüder. Und wo wir wirklich merken, Jesus wirkt. Ja, und wo es nur wenige braucht, die ihm ihr Herz öffnen und mitwirken und das ermöglichen. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass er noch Größeres tun kann, als wir erahnen, als wir erbeten. Und wir haben es jetzt erlebt in Köln. Ich habe versucht mitzuhelfen, die ewige Anbetung nach Köln zu bringen, weil ich gedacht habe, in einer Millionenstadt, da muss es doch möglich sein, dass es Tag und Nacht Anbetung gibt. Und habe das versucht, weil ich bin bei uns für die geistlichen Gemeinschaften zuständig und habe dann gedacht, Mensch, lass uns einen Vorbereitungsweg auf den Eucharistischen Kongress gehen, jeden Donnerstag Heilige Messe und Anbetung der geistlichen Gemeinschaften und dann kommen bestimmt noch andere dazu und vielleicht entwickelt sich daraus dann eine ewige Anbetung. Aber gut, viele Menschen haben viele Termine und es ließ sich nicht so richtig an. Und mein Chef sagte schon, Andreas, komm, jede Woche hast du das jetzt gemacht und ist auch gut. Wir haben jetzt hier ein Ziel zum Eucharistischen Kongress, das war gut und haben wir geistig vorbereitet. Und jetzt müssen wir was Neues machen. Aber Gott hat da irgendwie was mitmachen können, denn es gab einen jungen Mann, der dann, als der Kardinal dreimal an ihm vorbeikam, beim Eucharistischen Kongress den Kardinal angesprochen hat und gesagt hat, Herr Kardinal, Sie könnten noch ein wunderbares Testament dem Erzbistum Köln hinterlassen, nämlich die ewige Anbetung. Und er hat gesagt, ja, die haben wir doch im Dom. Ja, und dann hat er gesagt, nein, nur tagsüber haben wir Anbetung im Dom und da wird dann zwischendurch immer wieder Gottesdienst gefeiert und dann ist wieder eingesetzt. Und da hat der Kardinal gesagt, gut, das überzeugt mich. Und hat dann direkt am Sonntag, wie er ist, gesagt, bei der Pressekonferenz zum Abschluss, ich wünsche die ewige Anbetung in Köln. Und alle haben gedacht, das vergisst der Kardinal vielleicht wieder. Aber er hat es nicht vergessen und hat dann einfach gesagt, ich verfasse jetzt ein Hirtenwort, das wird in allen Gemeinden verlesen. Und es war wirklich eine kleine Fügung, dass gerade an dem Abend ich dann im Kölner Dom predigen durfte und ich hatte von französischen Mitbürgern mitbekommen, dass die in der Predigt dann schon Zettel verteilen, wo Leute sich eintragen können, zu welcher Zeit sie dann die Anbetung stützen. Und wir haben in dieser Heiligen Messe im Kölner Dom 70 ständige Beter gewonnen. Ich hatte den Hauptabteilung Seelsorgechef gefragt, ob ich das machen dürfte. Der sagte mir dann 2 Wochen später mit zwinkerndem Auge, du weißt schon, dass ich wegen dir beim Dompropst war, aber der Heilige Geist hat wirken können. Und die ewige Anbetung hat dann am Allerheiligenfest parallel zum Night Fever Leiter Weekend begonnen. Und das Schöne war, ich habe gedacht, das kann gar nicht funktionieren. Innerhalb von 3 Wochen kann man keine ewige Anbetung aufbauen. Diejenigen, die das dort in Altötting machen, haben wir gefragt und die sagten, nein, Andreas, ihr braucht ein paar Monate Vorlauf, das kann man nicht so ad hoc. Ich sage, unser Kardinal hat gesagt, er sagt alle persönlichen Termine ab und kommt selber. Ja. Und er hat das Hirtenwort verfasst und jetzt geht's los. Und es war wirklich so, dass dann jemand kam, der sagt, ich bin Nachtwächter, ich bin bereit, jede Nacht bis Weihnachten zu übernehmen. Und jemand, der dann den Kardinal ursprünglich angesprochen hat, als Soldat, er hat rückwirkend zum 1. November, am 5. November erhalten, dass sein Einsatzort nicht Süddeutschland ist, sondern Köln. Und so konnte er auch mithelfen. Und seit dem 1. November haben wir ununterbrochen die ewige Anbetung. Und ich kann euch nur ermutigen, in euren Städten auch beherzt zu beginnen. Ja, das ist wirklich meine Erfahrung. Wenn wir anfangen, dann kann Gott durch uns wirken. Aber er bindet sich auch an uns. Er hat uns Freiheit geschenkt und ermöglicht dann auch durch uns, dass er in dieser Welt wirkt. Wenn Papst Franziskus will, dass wir an die Ränder gehen, dass wir hinausgehen, dass wir wirklich evangelisierend sind, dann setzt er vor allen Dingen auf euch. Denn ihr habt diesen Geist, diese Freude in euch, die die Menschen spüren. Und es braucht euch. Bischof Algermissen hat euch eben schon gesagt, dass er die Jugend braucht, dass die Bischöfe die Jugend brauchen, die den Blick auf Jesus Christus, auf den Verklärten, auf den Gott als seinen Sohn bezeichnet hat, eröffnet. Ich bitte euch inständig, dass ihr im Heiligen Geist wirklich Jesus sichtbar macht. Ich glaube, dass wir keine Kirche in unserem Land schließen müssen, sondern dass im Gegenteil wir die Türen aufreißen müssen, damit Gott berührbar wird. Ich glaube, dass in den Kirchen, wo vielleicht in unserem Land es nicht möglich ist, dass es täglich oder wöchentlich die Heilige Messe gibt, dass die Kirchen trotzdem voller Gebet sein können, weil sich dort Menschen versammeln. Wer sagt, dass wir für eine Anbetung einen Priester oder Diakon brauchen? Bei Night Fever erleben wir, dass junge Menschen die Anbetung gestalten. Es ist schön, wenn Priester da sein können, um das Sakrament der Versöhnung zu spenden. Aber trotzdem kann doch die ganze Woche über schon dort ein Ort des Gebetes sein. Und wir erleben, dass sich eine Gemeinde verändert, wenn sie von Jesus Christus angeschaut wird und wenn sie ihre Anliegen vor Gott bringen kann und wenn sie, ja, Gott fragt, was möchtest du, dass ich tue? Wo möchtest du, dass ich mich einsetze? Wo kann ich mich für dich, für die Menschen, die du mir an die Seite gestellt hast, einsetzen? Da verändern sich Herzen und da verändern sich die Geschicke der Menschen. Johannes Paul II. Hat 1980 hier gesagt, auf dem Domplatz in Fulda, viele sagen, die Geschichte des Glaubens in eurem Land geht zu Ende. Ich aber sage euch, sie beginnt jetzt neu durch euch. Durch jeden Einzelnen von euch. Und ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, ihr wusstet es nicht. Und ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, wir warten auf den Pfarrer und auf den Bischof, sondern ihr wisst, dass es von euch abhängt. Und ihr könnt nicht sagen, wir warten darauf, dass die Bischöfe jetzt das mal beschließen, sondern das ist der äußere Rahmen, der überhaupt nicht wichtig ist. Sondern es geht doch darum, dass ihr Menschen zu Christus führt, dass ihr Menschen davon erzählt, dass ihr die Barmherzigkeit Gottes erfahren habt und immer wieder neu erfahren müsst, und von dieser Freude ihnen erzählt, die euch erfüllt. Da ist alles andere total egal. Wie oft Feste stattfinden in Gemeinden, wie der äußere Rahmen ist, das ist sowas von egal, sondern es geht ja darum, was ist eure Beziehung zu Christus und dass die Menschen neu ihr Leben ausrichten auf ihn. Lassen wir die Menschen nicht im Stich, die am Rand der Gesellschaft sind, die am Rand der Kirche sind, sondern sagen wir ihnen, dass Jesus sie erlöst hat und dass sie schon hier und jetzt diese Barmherzigkeit erfahren dürfen und dass er sie heilen und aufrichten will, damit ihr Leben in Fülle schon hier beginnt. Wir haben dazu eine Verpflichtung. Als Christen, als Getaufte, als Gefirmte. Machen wir was draus. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Das war ein Vortrag von Subregens Andreas Süß aus dem Priesterseminar in Köln. Gleichzeitig arbeitet er für die Diözesanstelle Berufe der Kirche in Köln. Wenn Sie diesen Vortrag, den er beim Night Fever Treffen in Fulda gehalten hat, noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08328 921 120. Oder wenn Sie Internetzugang haben, gehen Sie einfach auf unsere Internetseite www.horeb.org. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.